Moin und herzlich willkommen zur Produktion Hoffmanns Erzählungen am Oldenburgischen Staatstheater. Mein Name ist Antje Müller und ich bin Musiktheaterdramaturgin hier am Hause. Hoffmanns Erzählungen, eine faszinierende Oper. Komponiert wurde sie von dem deutschstämmigen Wahlfranzosen Jacques Offenbach, der 1875 mit der Arbeit daran begann, 1880 jedoch vor Fertigstellung des Werkes starb. Grundlage für das Libretto war ein Schauspiel der französischen Theaterdichter und Librettisten Jules Barbier und Michel Carré, das 1851 ebenfalls unter dem Titel Les Contes d'Hoffmann, also Hoffmanns Erzählungen, herausgebracht worden war. Ihr Sujet war interessanterweise einer der wichtigsten deutschen Literaten, von dem auch eigene literarische Motive Eingang in das Stück gefunden haben. Das Libretto verfasste Jules Barbier, wie erwähnt, auf der Grundlage seines Theaterstückes. Erzählt wird also eine Geschichte eines deutschen Künstlers, gesehen durch die Brille eines französischen Theaterdichters, komponiert von einem Franzosen deutscher Abstammung. Aber wer war dieser Hoffmann? E.T.A. Hoffmann wurde 1776 in Königsberg geboren. Er war Jurist, preußischer Regierungsrat, Karikaturist, Dichter, Musikkritiker, Komponist, Dirigent und Alkoholiker. Letzteres als Folge unfassbarer Langeweile nach seiner Versetzung als junger Gerichtsassessor nach Posen in die südpreußische Provinz. Ironischerweise war es ausgerechnet Napoleon, der 1806 Hoffmanns Beamtenstatus ein jähes Ende bereitete, das Hoffmann selbst für einen Karrierewechsel in den künstlerischen Bereich nutzte, ehe er 1816 wieder in den Staatsdienst trat. Hartnäckig bis in unsere Zeit hat sich das Bild vom Säufer Hoffmann gehalten, der nur im Rausch seine fantasiereiche und Gespenstergeschichten erschaffen konnte. Unfug, wie wir heute wissen. Der Beamte Hoffmann finanzierte den Künstler, der seinerseits die Nächte bis in die Morgenstunden bei Luther und Wegener verbrachte, um dort zu beobachten, aber durch den Wein auch den Antrieb für seine Fantasien zu bekommen. Der Komponist Jakob, später Jacques Offenbach, Sohn des Kantors der jüdischen Gemeinde in Offenbach am Main, wurde 1819 in Köln geboren. Für eine bessere musikalische Ausbildung brachte sein Vater ihn 1833 im Alter von 14 Jahren nach Paris, wo er einen Studienplatz in der Cello-Klasse am Conservatoire National de Paris erhalten hatte. Das war keinesfalls selbstverständlich, da das Conservatoire damals Ausländern eigentlich nicht offen stand. Nur ein Jahr später beendete Offenbach sein Studium ohne Abschluss und verdingte sich von 1835 an als Cellist im Graben der Opéra Comique, wo er das Musiktheaterhandwerk erlernte, ergänzt durch privaten Kompositionsunterricht bei Fromental à Lévis, von dem man in Deutschland heute vielleicht noch die Oper La Juive, die Jüdin, kennt. Mit der Gründung eines eigenen Theaters, der Bouffe Parisien, revolutionierte Offenbach als Intendant und Hauskomponist in den Jahrzehnten nach 1855 das europäische Unterhaltungstheater. Er begründete nicht nur die politisch-satirische Operette, sondern parodierte auch das Genre Oper. 1860 erhielt Offenbach die französische Staatsbürgerschaft, 1861 ernannte man ihn zum Ritter der Ehrenlegion. Mit dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 schwand seine Popularität. Den Franzosen war er suspekt wegen seiner deutschen Herkunft, den Deutschen galt er als französisch dekadent. 1873 wandte er sich einem neuartigen Genre zu, der Féerie, dem Feenmärchen, das exotische oder fantastische Stoffe in aufwendiger Ausstattung präsentierte. Es entstand unter anderem Le Roi Carotte, eine Umsetzung von E.T.A. Hoffmanns satirischem Märchen Klein Zaches, genannt Zinnober. Ein Lied von Klein Zack singt ihnen Hoffmann auch im ersten Akt der Oper. Am 5. Oktober 1880 starb Offenbach und hinterließ über 600 Werke, darunter mehr als 130 für die Bühne. Seine letzte Komposition, Hoffmanns Erzählungen, konnte er nicht mehr vollenden. Die Handlung, erster Akt. In einer Art Prolog äußert sich die Muse besorgt über den Dichter Hoffmann, dem sie bereits seit längerer Zeit verbunden ist. Sie hatte ihn einst in größtem Liebeskummer getröstet und befürchtet nun, dass Hoffmann sich seiner ehemaligen Geliebten Stella wieder zuwenden könne. Sie beschließt, Hoffmann als dessen Freund Niklas zu begleiten, um ihm beistehen zu können. Der reiche Lindorf hat selbst ein Auge auf Stella geworfen. Er fängt einen Brief der Sängerin ab, die Hoffmann um Verzeihung bittet und ihm den Schlüssel zu ihrer Garderobe schickt. Hoffmann und Niklas erscheinen in Luthers Weinstube. Hoffmann ist verstört, weil er Stella gesehen hat. Die Kneipengäste legen den Finger in die alte Wunde und fordern Hoffmann auf, das Lied von Klein Zack zu singen. Als Lindorf erscheint, kommt es zum Streit mit Hoffmann. Als die Sprache auch auf Liebesangelegenheiten kommt, beschwichtigt Nathanael und benennt neben seiner eigenen auch die Liebschaften seiner Freunde Wilhelm und Hermann. Inspiriert durch diese drei so unterschiedlichen Frauen, beginnt Hoffmann zu erzählen. In drei surrealen Geschichten zeigt er uns drei unterschiedliche Seiten der Persönlichkeit Stellas aus seiner Sicht. Wie er singt, drei Frauen in einer Frau, drei Seelen in einer einzigen Seele. Zweiter Akt. Hoffmann hat sich aus der Ferne in Olympia verliebt, eine Schöpfung des Physikers Spallanzani. Der Optiker Coppelius preist seine Waren an, darunter auch Zauberbrillen, die, blickt man hindurch, das Gegenüber als besonders begehrenswert erscheinen lassen. Er verkauft Hoffmann eine solche Brille und auch Spallanzani erwirbt eine für Olympia. Bei der Präsentation der neuesten Kreation im Hause Spallanzani steht Olympia, schön und mit allen Eigenschaften versehen, die ein Mann sich wünscht, im Mittelpunkt. Als Coppelius ihr die rosarote Brille abnimmt, erkennt sie die Realität und entwickelt einen eigenen Willen. Die Puppe ist plötzlich nicht mehr brav, wird unkontrollierbar und funktioniert somit nicht mehr als Wunschobjekt. Dritter Akt. Die junge Sängerin Antonia, Tochter des Rates Crespel und einer berühmten Sängerin, erinnert sich wehmütig an ihren geliebten Hoffmann. Nach dem Tode ihrer Mutter hatte der Vater sie zur Beendigung der Beziehung gezwungen und war mit ihr in eine andere Stadt gezogen. Auch das Singen hat er ihr verboten. Antonia versteht das Verhalten ihres Vaters nicht, fügt sich jedoch seinem Wunsch, da sie ihn liebt. Seinem Dichter Franz schärft Crespel ein, niemanden ins Haus zu lassen. Derweil hat Hoffmann in Begleitung des Niklas nach langer Suche seine Geliebte endlich wiedergefunden und versteht ebenso wenig wie Antonia, weshalb ihr Vater die plötzliche Trennung der beiden herbeigeführt hat. Als Hoffmann glücklich vereint mit Antonia zu singen beginnt, bemerkt er Anzeichen einer Krankheit. Hoffmann belauscht ein Gespräch zwischen Crespel und dem geheimnisvollen Dr. Miracle, den Crespel am Tod seiner Frau für schuldig hält. Miracle offenbart, dass Antonia nicht nur die Stimme, sondern auch die Krankheit ihrer Mutter geerbt habe. Sollte sie je wieder singen, würde das zu ihrem Tod führen. Hoffmann nimmt nun seinerseits Antonia das Versprechen ab, nie wieder zu singen. Antonia fühlt sich verraten, da Hoffmann sich offenbar mit ihrem Vater gegen sie verbündet hat. Miracle hat nun ein leichtes Spiel und redet Antonia ein, dass man ihr das Singen nur verbiete, um sie in eine bürgerliche Existenz zu zwingen. Antonia hält an ihrem Versprechen fest, bis Miracle die verstorbene Mutter heraufbeführt. Getrieben von ihrem Verlangen zu singen, vielleicht auch von einer Sehnsucht nach glücklichen Zeiten, aber auch in einem letzten Akt der Selbstbestimmung, geht sie auf Miracles Drängen ein und singt sich zu Tode. Sie stirbt als Künstlerin. Vierter Akt. Nach den schrecklichen Erlebnissen sucht Hoffmann Zerstreuung in Venedig bei der Kurtisane Giulietta. Der besorgten Muse versichert er, dass keine Gefahr drohe, da er sich unmöglich in eine Kurtisane verlieben könne. Giulietta steht ganz unter dem Einfluss des diabolischen Dapertutto, dem sie bereits den Schatten ihres Verehrers Schlemihl beschafft hat und der nun von ihr auch das Spiegelbild Hoffmanns fordert. Als Belohnung lockt ein kostbarer Diamantring. Giulietta gelingt es, Hoffmanns Gefühle zu wecken. Sie lässt ihn wissen, dass Schlemihl den Schlüssel zu ihren privaten Räumen hat. Es kommt zum Duell zwischen Schlemihl und Hoffmann, das letzterer mit der Waffe Dapertutos gewinnt. Giulietta drängt Hoffmann zur Flucht. Der Mord an Schlemihl wurde entdeckt und er sei in Gefahr. Als Liebespfand erbittet sie sein Spiegelbild, das Dapertutto sogleich an sich nimmt. Nun erkennt Hoffmann, dass Giulietta ihn hintergangen hat. Doch ist sie nicht nur Dapertutos Werkzeug, sondern auch durch ein persönliches Motiv getrieben. Sie nimmt Rache für Hoffmanns demütigende Worte, man könne sich in eine Kurtisane nicht verlieben. Fünfter Akt. Unter Anteilnahme der Kneipengäste hat Hoffmann seine Erzählungen beendet und sich damit auch von seinem Schmerz um die Trennung von Stella befreit. In einer letzten Strophe des Klein-Zack-Liedes schmäht er das Verhältnis zwischen Lindorf und Stella als eines, das nicht auf Gefühlen, sondern auf einer geschäftlichen Ebene basiert. Doch es gibt noch eine Frau, die ihre Eigenständigkeit wahren konnte und Hoffmann als gleichberechtigte Partnerin begleitet. Die Muse. Sie gesteht Hoffmann, dass sie ihn liebt. In Hoffmanns Erzählungen erleben wir eine mehrfach gebrochene Erzählperspektive, worin der Autor nicht nur als Erzähler der einzelnen Geschichten, sondern ebenfalls als handelnde Person auch innerhalb dieser Geschichten erlebt wird. Hoffmann erzählt sich in seinen Erzählungen selbst und wird somit zu seiner eigenen Fiktion. Das Surreale in den symbolträchtigen Mittelakten setzt die Logik gelegentlich außer Kraft, wenn die Fantasiewelten des Gespenster-Hoffmann immer wieder eine reale, alltägliche Oberfläche durchdringen. Die Konstellation der Hauptfiguren ist in allen Akten die gleiche. Hoffmann mit der Muse, dazu eine Frau, mit der sich keine Liebesbeziehung realisieren lässt, und ein die jeweilige Katastrophe auslösender Bassbariton. Die Figuren Olympia, Antonia und Giulietta sind zwar Produkte Hoffmanns Fantasie über die reale Frau, wenn man ihnen mit einem Blick von außen jedoch noch eine Ebene hinzufügt, bekommen sie etwas mehr Profil. Olympia, die nur auf Äußerlichkeiten ausgerichtete, nach männlichen Wunschvorstellungen perfekt gestaltete Puppe, geht plötzlich kaputt, indem sie ihre Objektivierung erkennt und gleichsam aus dem Ruder läuft, also nicht mehr wie vorgesehen funktioniert. Antonia ist keine leidende, todkranke Frau, sondern eine willensstarke Künstlerin. Sie befindet sich in dem Dilemma, dass sie ihrem Vater, den sie liebt, versprochen hat, nicht mehr zu singen. Sie erinnern sich, Antonia hat eine Krankheit, die zum Tode führt, wenn sie singt. Als ihr geliebter Hoffmann ihr dasselbe Versprechen abnehmen will, fühlt sie sich verraten. Der diabolische Dr. Miracle scheint also die besten Voraussetzungen zu haben, sie in den Tod zu treiben. Doch auch gegen ihn wehrt sich Antonia, bis schließlich doch ihr eigenes Bedürfnis, ihre Kunst zu leben, Überhand gewinnt, sie sich zu Tode singt und sie selbstbestimmt als Künstlerin stirbt. Giulietta schließlich hat aus verletztem Stolz selbst ein Motiv, sich an Hoffmann zu rächen und ist kein bloßes Instrument der Pertuttos. Hoffmann hatte sie zu Beginn des vierten Aktes gedemütigt, als er der Muse versicherte, in eine Kurtisane könne man sich nicht verlieben. Wie wir wissen, kommt es anders und Giulietta begründet ihre Tat: Ich will nicht gedemütigt werden. Meine Schönheit rächt sich an deiner Verachtung. Jetzt, da ich dich gezähmt habe, lasse ich dir das Leben. Auch die Projektionen von Hoffmanns Widersacher Lindorf in Gestalt von Coppelius, Miracle und Dapertutto fallen bei einer solchen Sicht von außen unterschiedlich aus. Das Böse liegt im Auge des Betrachters. Coppelius zerstört die Puppe Olympia, befreit sie aber gleichzeitig. Miracle drängt Antonia zum Singen und treibt sie damit in den Tod. Sie stirbt aber als Künstlerin. Und Giuliettas persönliche Rache wird initial durch Dapertutto motiviert. Mit der Ballade von Klein Zack erleben wir eine weitere Projektion Hoffmanns, die seiner selbst als einem hässlichen Krüppel, ein Bild, von dem er sich im letzten Akt befreien kann. Die Kostüme sind situativ-assoziativ. Im Olympia-Akt etwa denken wir an eine der Ikonen menschlicher Wunschfantasien schlechthin, Marilyn Monroe. Der Bühnenraum ist abstrakt gehalten und lässt Freiraum für verschiedene Assoziationen. Es dominiert ein großes Element, das mit den Grundformen spielt und auf der Szene auch vertikal bespielt werden kann. Der Spiegel als bewegliches Element durch das Stück hindurch findet eine weitere Ausformung als klaustrophobischer Ort, an dem Antonia mehr oder weniger eingesperrt ist, inspiriert durch eine Performance der Künstlerin Marina Abramović. Das gesamte Setting ist zeitlos und korrespondiert so mit den verschiedenen, auch surrealen Ebenen des Stückes. Ich wünsche Ihnen einen erlebnisreichen Opernabend.